da fehlt vielen einfach die Klarheit. Die stellen dann sehr, sehr gut ausgebildete und teure KI- und Digitalisierungsexperten an und merken dann, Mist, das Fundament, worauf die arbeiten müssen, ist noch total bröckelig. Meinem Empfinden nach fehlt es dann auch oftmals an Leuten, die dann auch einfach Bock haben, die Ärmel hochzukrempeln und dieses Fundament herzurichten, weil das ist am Ende auch einfach Fleißarbeit. Bevor man das automatisieren und mit unseren Services automatisiert lösen kann, muss man auch ein Stück weit fleißig sein und die Daten sichten. Da unterstützen wir. Es geht aber nie komplett ohne den Kunden. Und wenn wir die Leute gefunden haben, die das verstanden haben, dann haben wir schon grandiose Zusammenarbeiten erlebt, wie unter anderem auch mit der Elmer-Gruppe und Daniel Görz, der da genauso denkt wie wir. Kein Technikzirkus, sondern Ärmel hochkrempeln, Daten pflegen und dann darauf aufbauend einen geilen Online-Shop hinstellen und profitieren.
Heute haben wir zu Gast Dr. Felix Kruse, Founder und CEO der Datenschmiede AI. Es geht um das Thema hohe Datenqualität für den Großhandel und automatisierte Datenpflege durch KI. Konkret geht es um Stammdaten. Schön, dass du wieder dabei bist. Was ist euer Ziel?
Wir wollen mit der Datenschmiede dafür sorgen, dass, ich glaube, eins der nervigsten Themen überhaupt, Stammdatenqualität, zu einem geilen Thema wird. Vielleicht sogar eher zu einem Thema, wovon nicht mal mehr einer was mitbekommt, weil kleine Software- oder KI-Services im Hintergrund aufräumen und der Mensch mit den Systemen interagiert und gar nicht mehr weiß, wann er schlechte Datenqualität eingepflegt hat, weil die Maschine sofort danach aufräumt.
Ja.
Das ist die große Vision der Datenschmiede, da ist man noch ein bisschen weit von weg, aber da wollen wir hin.
Ja, ich musste gerade kurz schmunzeln, als du sagtest, eins der nervigsten Probleme, weil man da an ganz vieles denkt und vielleicht nicht sofort an Stammdatenqualität, obwohl es natürlich entscheidend ist im Business. Und die meisten, die hier zuschauen, zuhören, wissen, worum es geht. Aber wir werden das im Detail besprechen. Okay, ihr seid auf einem guten Weg dahin, dieses Ziel zu erreichen, aber ihr seid noch ein Startup und habt einen Weg zu gehen. Ist ja klar. Bevor wir da drauf eingehen, trotzdem noch ganz kurz zu dir. Du warst schon mal im Podcast. Oder ich war bei euch in Oldenburg. Bist du gerade auch von her angereist?
Richtig.
Und damals wart ihr, ja, wie lange wart ihr da unterwegs? Schon so 2 Jahre, meine ich mich zu erinnern? Kommt das hin? Also das ist jetzt 2 Jahre her, dass wir gesprochen haben. Seid ihr so seit 4 Jahren unterwegs?
Kommt das hin? Ja, doch. Mit der ganzen Antragstellung, der Gründungsvorbereitung kommt das sehr, sehr gut hin. Wir sind ja zum 1.12.22 gestartet.
Und, dann gab's
und ich glaube, im Dezember 22 waren wir auch. Ja. Warst du in Oldenburg bei uns?
Genau.
Und sind dann zum 1.3.23 mit der GmbH gestartet.
Ja.
Dr. Felix Kruse spricht nicht gerne über Hype. Dafür umso lieber über Klarheit. Digitalisierung heißt für ihn saubere Stammdaten, strukturierte Prozesse und Systeme, die einfach laufen, ohne Technikzirkus, ohne Buzzwords. Mit dem Team der Datenschmiede baut er genau daran. Für den Großhandel, für echten Impact. Automatisiert, nachvollziehbar und ohne den ewigen Excel-Wahnsinn. Dass er mal gründet, war eigentlich nie der Plan. Aber es kam eben, wie es so oft kommt. Ein Abend in der Kneipe, ein Whisky, ein vollgekritzelter Bierdeckel und eine Idee war geboren. Dafür Sorge tragen, dass in den chaotischen Tiefen deutscher Datenkeller endlich mal jemand das Licht anmacht und Ordnung in den Bums bekommt, sodass niemand mehr stolpert und die Treppe runterfällt. In seiner Freizeit steht Felix jeden Montag mit seinem Gründungspartner auf dem Tenniscourt und am Wochenende geht's dann mit dem Rennrad auch gerne mal über die Alpen. Ein guter Ausgleich, bevor es dann wieder in den Datenkeller geht.
Das Interessante damals war, erst frisch dabei, wobei die Vorarbeit, Promotion war ja da und zwar bei dir, war schon einiges, aber auch bei deinen Mitgründern war natürlich ganz viel Vorarbeit schon. Wir haben uns dann unterhalten mit dir und Raphael. Und beeindruckend, dass ihr damals schon einiges auf die Straße gebracht hattet in der kurzen Zeit. So, und jetzt sind wir natürlich neugierig zu erfahren, wohin die Reise danach ging. Das wird jetzt ein Update über die letzten 2 Jahre sein. Wird sehr interessant. Alle, die jetzt zuschauen, zuhören, können aber gerne auch mal zurückspringen. Werden wir verlinken, weil man da einfach auch noch ein bisschen mehr Background bekommt. Wir werden heute nur ganz kurz über dich sprechen. Nochmal so einfach, um zu starten. Du hast promoviert Wirtschaftsinformatik. Und hast etliche Jahre in der Bank gearbeitet. So ganz kurz mal, bevor du in dieses Startup gegangen bist. Magst du noch so 2 Sätze hinzufügen?
Das passt ganz gut. Ich würde sagen, in ganz kurzer Zusammenfassung, ich bin seit über 10 Jahren im Datenmanagement unterwegs. Ja. Wie du sagtest, bei der OLB, bei CW, in Forschungseinrichtungen, bei Volkswagen tätig gewesen. Und habe 2015 hat mich dieses Thema Daten so richtig gepackt. Da habe ich die Leidenschaft dafür gewonnen. Und da hieß alles, was heute als KI bezeichnet wird, ja noch Data Mining.
Ja.
Danach Big Data, dann Data Science. Und jetzt packt man ja alles in dieses magische Füllwort KI.
Ja, wir haben uns in der letzten Podcast-Episode auch schon über generative KI sogar unterhalten. Da werde ich heute natürlich auch noch mal ein paar Mal nachhaken. Erzähl aber ruhig dann mehr zu Datenschmiede, Datenschmiede AI, so nennt ihr euch. Und wir wissen, es geht um Stammdaten und ihr hattet damals schon Kunden, aber ihr habt euch ja jetzt noch mal anders gefunden, ne? Was macht ihr eigentlich da?
Genau, wir haben die Datenschmiede zu dritt gegründet, Christoph, Raphael und ich. Wir sind mittlerweile knapp 10 Köpfe, also sind auch, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ordentlich gewachsen, haben ein unfassbar tolles Team und alle wollen brennen für diese Leidenschaft, die Datenpflege zu automatisieren. Das ist quasi unsere kurzfristige Mission, da sogar noch nischiger unterwegs für den B2B-Großhandel, damit der B2B-Großhandel im E-Commerce wettbewerbsfähig ist und die dort Marktanteile gewinnen.
Hier muss ich mal direkt nachhaken, weil das ist für dich selbstverständlich, weil das so entstanden ist, ne? Ist das etwas gewesen, was durch euren Erfolg bei Kunden kam, dass ihr diesen Weg jetzt geht? Also, dass du sagst, Spezialisierung, unter anderem jetzt Großhandel. Ist das einfach entstanden durch, man sucht natürlich als Startup Monetarisierungsmöglichkeiten und hat jetzt nicht die Luxussituation, sich so wirklich die Kunden aussuchen zu können. Ist das so gewesen, so dass da die ersten, die wirklich große Mandate bei euch hatten, aus dem Bereich kamen?
Genau, wir sind ja gestartet mit unseren Services, um Lieferanten- und Kundenstammdaten aufzuräumen, also Duplikate zu erkennen, Datensilos zu vereinheitlichen und haben da in der Zwischenzeit, kann man ja auch bei LinkedIn nachlesen, Referenzen wie die EWE, wie Nordfrost, ein Logistiker, aber eben auch Cordes und Gräfe, einer der größte Großhändler im Sanitär-, Heizung- und Klimabereich in Europa, für den wir 10 ERP-Systeme synchronisieren, um eine eindeutige Lieferantenübersicht zu erstellen. Okay. Und dann über unsere Ausrichtung im Unternehmen haben wir gemerkt, das Thema Lieferanten-Kundenstammdaten ist gut. Der Painpoint ist aber bei den Unternehmen meist gar nicht so groß, Duplikate zu bereinigen, weil der Return on Invest sehr, sehr schwer zu greifen ist und viele sagen, naja, wir leben halt einfach damit. Und da haben wir in Gesprächen mit Großhändlern gemerkt, auch aus der SHK-Branche, Produkt- und Artikelstammdaten, die tun richtig weh. Weil wenn die Stammdaten nicht vernünftig sind, also Farben sauber gepflegt und einheitlich da sind, dann geht im Online-Shop der Filter auf die Farbe nicht.
Okay.
Und wenn der Filter auf die Farbe nicht geht, findet man das Produkt nicht. Findet man das Produkt nicht, wird es nicht gekauft. Und dann muss man sich nicht wundern, warum der Anteil des Umsatzes im Online-Shop nur in einem niedrigstelligen Bereich ist, also 5% oder nur 25%, was so der Durchschnitt in Deutschland ist. Und da haben wir rausgefunden, beziehungsweise im Markt gemerkt, Menschen oder Leute, die innovativ sind und das Thema Stammdatenpflege ernst nehmen und sagen, das ist das wichtige Fundament, diese Fleißarbeit Datenpflege, damit im Online-Shop nachher der Kunde das richtige Produkt findet und kauft, die das erstmal manuell machen. Die haben es hingekriegt, ihre Quote um 50% zu steigern, vielleicht sogar bis auf 5%, nicht vielleicht sogar, sondern sie haben es hinbekommen, bis auf 50% hochzukommen im Anteil des Umsatzes über Online. Also ne, man ruft nicht mehr im Innendienst an, im Vertrieb oder schickst einen Fax oder eine Mail, sondern man kann seinen Warenkorb wie bei Amazon klicken und kaufen. Und jeder von uns kennt es aus dem privaten Umfeld. Man geht bei Amazon rein oder bei einem Online-Shop, schöne Bilder, gute Beschreibungstexte, Varianten, sauber zu filtern, alle Produkte in den Kategorien richtig einsortiert.
Ja.
Und dieses Kauferlebnis ist im B2B-Bereich, im E-Commerce bei weitem noch nicht so.
Okay, jetzt liegt es dann nicht an euch allein, dass dann der Anteil auf 50% geht, aber ihr habt einen großen Anteil oder unterstützt auf dem Weg dahin.
Selbstverständlich,
genau. Es gibt ja gerade viele Gründe, warum Unternehmen natürlich
richtig online gehen. Klar, der Online-Shop muss natürlich noch gut aussehen. Die UI/UX des Online-Shops muss stimmen. Die richtigen Attribute müssen natürlich als Filter angezeigt werden. Aber am Ende steht und fällt dann ja alles auch mit dem Inhalt, der in den Online-Shop geht. Und das ist eben die Produktstammdatenqualität.
Okay, das ist interessant. Darüber hatten wir uns letztes Mal gar nicht unterhalten, als wir uns das erste Mal gesprochen haben im Podcast.
Genau, so fokussiert sind wir auch die letzten 2 Jahre erst geworden. Wir haben da auch unfassbar tolle Berater, Unterstützer in Oldenburg gewonnen. Die Startup-Community in Oldenburg ist in den letzten 2 Jahren richtig geil geworden. Die hat sich super entwickelt. Mhm. An der Stelle Daniel Kraft von Moinland, Jan Eike-Meyer von MCON, die dieses Hightech-Inkubator, künstliche Intelligenz-Programm in Oldenburg aufgebaut haben, haben alle, die Startups supporten wollen, in Oldenburg an einen Tisch geholt, zusammengebracht. Und die predigen jetzt zu Recht ganz einfache Konstrukte wie 3W. Wer ist dein Kunde? Was will er und warum kauft er? Die Umsatzformel, wie man skalieren kann. Und das sind die wichtigsten Faktoren. Und diese Konstrukte haben wir hart bearbeitet und haben dann rausgefunden, okay, für uns ist die Zielgruppe eben der B2B-Großhandel, der E-Commerce-Bereich, da ist der Pain groß, gute Daten in den Online-Shop zu kriegen, um eben den Umsatz zu steigern. Und auch am Ende will man ja auch gerne Kunden von anderen haben, weil man den besseren Online-Shop hat als der Wettbewerber.
Ja, nee, aber das Starke hier ist wirklich, ihr kommt nicht aus einer fancy, wir wollen was Cooles bauen Richtung, sondern wirklich Business. Ihr habt es sehr früh geschafft, zu monetarisieren, Kunden zu gewinnen. Und man hört das hier sehr klar raus, auch mit Mentoren, okay, mit Unterstützung von außen sehr gerne. Aber auch das muss man ja annehmen, den Rat, den man da bekommt, ne? Dass ihr es wirklich schafft, euch auf diese Nachfrage zu fokussieren und nicht sich zu sehr ablenken zu lassen durch irgendwelche Sachen, die man sicherlich auch bauen könnte.
Auf jeden Fall. Da erzähle ich immer noch von den allerersten Podcasts, die du hier aufgenommen hast, wo es immer darum ging, dass Menschen ein KI oder damals noch Data Science oder Machine Learning Produkt bauen wollten, dann aber eine Dienstleistungsfirma geworden sind, was überhaupt nicht wertend ist. Das ist ja auch völlig cool. Also eine gute Dienstleistungsfirma aufzubauen, klasse, muss man auch erstmal schaffen.
Ja.
Das ist für mich aber immer wieder das Warnsignal und das versuche ich im Team immer wieder die Klarheit zu schaffen, wir wollen keine Dienstleistungsfirma werden, wir wollen ein Produkt bauen und die Gefahr ist riesig als Startup, weil man ja auch ab und zu mal das Cash sieht, den Umsatz und ein Kunde halt sieht, ey, die wissen, was sie tun, die machen keinen Technikzirkus, die wissen, wie man mit Daten umgeht, das Datenlabeln eigentlich das Allerwichtigste an KI und Machine Learning ist. Die verstehen das Business, weil sie alle über 10 Jahre Berufserfahrung haben. Und dann kommen natürlich Anfragen, wie könnte nicht auch noch dies und jenes für uns bauen?
Ja.
Und da müssen wir einfach Nein sagen.
Ja, obwohl es
Umsatz bringt. Sonst verlierst du den Fokus und baust kein Produkt.
Ja.
Das kriegen wir weitestgehend gut hin.
Ja.
Ab und zu gehen wir mal ein Risiko, weil wir denken, mal gucken, über die Zusammenarbeit findet man ja auch noch mehr über die Branche und auch die Probleme der Kunden heraus und kann die Technik noch mal ein bisschen testen, ob das nicht doch ein Produkt werden kann. Das ist einfach ein Drahtseilakt, muss man so sagen.
Ohne Funding, das hast du eben noch hingeworfen hier, bevor wir ins Gespräch gegangen sind. Das erstaunt ja umso mehr. Denn wenn du sagst, und das hast du ja gerade gesagt, ne, du musst teilweise auf Umsatz verzichten, um nicht Dienstleistungsgeschäft zu machen. Ja gut, da muss ja irgendwie die Kohle herkommen. Also eigentlich machen das Startups dann so, dass sie dann sagen, ja gut, Produktgeschäft finanziere ich mit VCs oder Business Angels und so. Ne?
Ja.
Das ist bei euch nicht so.
Genau, wir sind komplett ohne Investor. Wir haben sozusagen einen reinen Cap-Table, wie man das dann ja so schön sagt.
Ja.
Wir hatten aber ja den Vorteil, dass wir 2 Jahre lang die Förderung hatten, das Exist-Gründerstipendium und den Hightech-Inkubator Künstliche Intelligenz.
Ja.
Das Exist-Gründerstipendium, toll, weil es finanziellen Spielraum geboten
das
hat.
Das läuft für ein Jahr oder?
Für ein Jahr, genau.
Ne? So, und dann das
der HTI lief für uns sogar 2 Jahre und das war grandios.
Ja.
Ich kann dir nur, also wirklich da absolut genial, wer Startup ist und Coaching, Mentoring sucht, sollte sich an die Person wenden oder Startup-Communities aufbauen will.
Ja.
Überragend, weil die Inhalte sind noch viel mehr wert als Geld. Also Geld braucht man am Anfang natürlich auch, um überhaupt erstmal sich zu trauen, zu starten.
Ja.
So hatten wir 2 Jahre auch die Chance, Nein zu sagen. Also wir hatten ja ein minimales Einkommen, ein bisschen Geld für Sachkosten, dass wir ein paar Sachen anschaffen konnten. Mhm. Büros würden uns gestellt und dann ist ja so, als IT-Company hast du einen Vorteil, du brauchst einen Laptop, eine Kaffeemaschine und Internet, dann kannst du loslegen.
Ja.
Das war grandios und in der Zeit haben wir es hinbekommen, Produkte zu bauen, Produkte in die kontinuierliche Lizenz zu bekommen, also annual recurring revenue zu generieren.
Mhm.
Und ja, jetzt sind wir profitabel und können, wir schmecken den Product Market Fit, das ist ja so ein schönes Wort in der Startup-Szene.
Mhm.
Aber wenn man noch über Product Market Fit nachdenkt, hat man ihn noch nicht. Und so ist es Stand jetzt noch. Wir schmecken ihn immer wieder und können jetzt aus eigenen Mitteln wachsen und uns den Product Market Fit suchen. Und wir schließen es nicht aus, weil wir schon glauben, dass wenn wir ihn gefunden haben und merken, dass dann sicherlich skaliert werden muss und dann muss man schauen, ob wir es mit dem Geschäftsmodell hinbekommen aus eigenen Mitteln oder dann doch externe Gelder brauchen und Investoren reinholen. Wobei wir da auch wissen, wir brauchen kein Stupid Money, sondern dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch einen strategischen Investor reinzuholen, der die Branchennetzwerke hat und uns vielleicht auch noch zu anderen Großhandelsbranchennetzwerke aufmacht. Ne? Also vom Sanitär-, Heiz- und Klimagroßhandel gehen wir schon raus Richtung Produktionsverbindungshandel, technischem Großhandel oder auch der Baubranche. Strabag ist unter anderem ja auch eine Referenz, die wir haben, wo sich die Produkte schon ähneln und in diesen ICPs, sage ich mal, wachsen wir gerade.
Ja, aber das Ziel ist so ambitioniert, dass wahrscheinlich auf dem Weg Finanzierung reinkommen muss. Wahrscheinlich je nachdem, wie schnell, wie groß ihr wachsen wollt. Aber wenn man jetzt sagt Produktgeschäft und sich die Beispiele anschaut, wie eine Celonis, die jetzt wieder in der Presse waren, natürlich haben die eine Menge auch eingesammelt an Kapital, ne? So erfolgreich die sind. Aber um einfach in einer gewissen Zeit ein krasses Wachstum und am Ende auch Impact zu erzeugen, braucht es halt nicht unbedingt Dump Money, es geht ja nicht ums Kapital, aber du brauchst halt irgendwie Unterstützung. Ne?
Gebe ich dir komplett recht.
Ja. Okay, aber das ist Zukunftsmusik. Ne? Zukunftsmusik. Das ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt gerade am Raisen seid. Ne? Das ganz klar zu sagen, also die Investoren da draußen, sorry, noch nicht aktuell.
Richtig, noch bauen wir diese Mission, Data Quality as a Service Software anzubieten, selber auf, unsere Services und Agenten zu entwickeln, die eben in großen, auch meist komplizierten Systemarchitekturen, wo Datenflüsse kreuz und quer laufen in Unternehmen zwischen ERP, CRM, PIM und Data Warehouse, da Klarheit reinzubringen und iterativ anzufangen, also Use Case für Use Case, dass man direkt einen Return on Invest rechnen kann. Das ist für mich einer der größten Punkte. Den meisten Unternehmen fehlt Klarheit.
Ja.
Wie gut ist meine Datenqualität? Meist hört man ja nur so flapsige Aussagen wie, wir haben scheiß Datenqualität. Ja, hat jeder.
Ja.
Dann fragt man die nächste Frage, okay, welche Daten denn? Ja, unsere Kundendaten oder unsere Lieferantendaten oder Produktdaten. Mhm. Dann kommt die nächste Frage, die ich stelle und sage, ja, okay, und wo merkst du das, dass die Datenqualität scheiße ist?
Mhm.
Ja. Und dann fehlt Klarheit. In welchem Prozess?
Ja.
Wo kostet's Geld? Wo fehlt's an Umsatz? Und da einfach überhaupt erstmal zu starten und dann die Stakeholder, die im Unternehmen beteiligt sind, abzuholen und auch einem Management klar zu machen. Guck mal, wir haben mit einem Use Case, mit einer Investition in Datenqualität den und den Hebel im Umsatz- oder Kostenbereich.
Mhm.
Und wenn du das geschafft hast, also von unten von der Datenqualität durch die KI- und Digitalisierungsschicht in die Wettbewerbsfähigkeitsschicht, um dem Management zu zeigen, wir können Kosten sparen oder Umsatz machen.
Mhm.
Dann hast du, glaube ich, gewonnen. Nicht glaube ich, dann weiß ich, hast du gewonnen, weil alle sagen, geil, jetzt weiß ich, wie man es machen muss, mach davon bitte mehr.
Ja.
Und der andere Ansatz, den man häufig sieht, ist, dass Technikzirkus betrieben wird.
Ja.
Und Leute ein großes System kaufen wie ein MDM-System und das dann mit Technik erschlagen wollen. Alle Datenflüsse müssen in das Riesensystem. Und dann kannst du es dir ja ausmalen. Viele Daten rein, viele Prozesse beteiligt, viele Menschen beteiligt, hohe Lizenzkosten, ein Riesenprojekt. Das ist meist zum Scheitern verurteilt, wenn es um das Thema Datenqualität geht.
Ja. Also viele kommen von der KI-Seite tatsächlich und sagen, ey, ich kann keine coolen Modelle bauen mit guten Ergebnissen, wenn die Datenqualität nicht passt. Das höre ich schon viel. Und das ist etwas, was auch die meisten einfach feststellen im Business. Sie wollen halt irgendwas Cooles machen.
Richtig.
Da kommen die ja her und stellen fest, geht gar nicht, weil die Hausaufgaben nicht erledigt sind. Und Hausaufgaben sind nun mal auch nicht nur Prozesse, es muss alles sauber und kein Chaos bestehen, sondern wirklich die Datenqualität muss stimmen. Garbage in, Garbage out, ne? Das ist ja mal so dieses Ding.
Richtig. Und so, und da fehlt vielen einfach die Klarheit. Die stellen dann sehr, sehr gut ausgebildete und teure KI- und Digitalisierungsexperten an und merken dann, Mist, das Fundament, worauf die arbeiten müssen, ist noch total bröckelig.
Ja.
Und meinem Empfinden nach fehlt es dann auch oftmals an Leuten, die dann auch einfach Bock haben, die Ärmel hochzukrempeln und dieses Fundament herzurichten. Weil das ist am Ende auch einfach Fleißarbeit.
Ja.
Bevor man das automatisieren und mit unseren Services automatisiert lösen kann, muss man auch ein Stück weit fleißig sein und die Daten sichten. Da unterstützen wir. Es geht aber nie komplett ohne den Kunden.
Ja.
Und wenn wir die Leute gefunden haben, die das verstanden haben, dann haben wir schon grandiose Zusammenarbeiten erlebt, wie unter anderem auch mit der Elmer-Gruppe und Daniel Görz, der da genauso denkt wie wir. Kein Technikzirkus, sondern Ärmel hochkrempeln, Daten pflegen und dann darauf aufbauend einen geilen Online-Shop hinstellen und profitieren.
Das ist ein schönes Wort, Technikzirkus, weil ich bin mir sicher, dass das oft so diese so eine Ausflucht ist. Okay, es funktioniert irgendwas nicht, dann suche ich was anderes, Cooles. Statt zu sagen, okay, das ist das Fundament, da muss ich ran. Mit Fleißarbeit, das muss ja gar nicht händisch sein. Im Gegenteil, das, was ihr macht, ist ja nicht, hey, du musst deine Datenqualität jetzt händisch verbessern. Nein, das ist ja genau eure Lösung, dass man das nicht tun muss. Aber es ist nicht so ein shiny, wow, damit kann ich mich hier ganz toll profilieren. Im ersten Moment denkt man sich das vielleicht im Datenbereich. Es geht ja doch nur um Datenqualität und dann auch um Stammdaten. Boah, ne? Aber
ich kann's
das
aber
ist auch, der Weg.
Ich kann es aber auch verstehen, wenn man an der Uni Data Science oder KI lernt, kriegt man eine Excel mit perfekten Daten, mit den Features und den Labeln und du kannst die super in den Algorithmus kippen und nur noch mit dem Algorithmus rumspielen.
Ja.
Aber in der echten Welt ist der Pain, diese Excel herzustellen,
ja,
nicht den Algorithmus anzuwenden. Also das ist auch noch eine Challenge, dann für die Daten den richtigen Algorithmus zu finden, das auf das Business-Problem zu mappen.
Ja.
Da finde ich, wird auch Technikzirkus betrieben, da brauchst du einen guten Übersetzer, der diese Klarheit hinkriegt. Aber es geht dann auch einfach so los, dass wir auch einfach mal 3000 Datensätze händisch labeln und sagen, dieses Produkt gehört in die Kategorie Badewanne.
Ihr macht
dieses
das?
Produkt gehört in die Kategorie Downlights. Jeder Mitarbeiter in der Datenschmiede labelt Daten.
Ja?
Ja, klar.
Ach so, okay. Das heißt also im
ersten Schritt. Das ist für mich das Allerwichtigste, damit man Verständnis dafür hat, was die KI, die Software oder der klassische Algorithmus den Menschen nachher abnimmt.
Okay.
Weil das ist ja die Arbeit, die aktuell Menschen machen, aber aufgrund der Menge an Daten nur für einen Teil der Daten machen können, die Produkte zu kategorisieren und dann die Attribute sauber zu pflegen und zu vereinheitlichen oder auch in allen anderen Bereichen dann Datenpflege zu betreiben. Ich sag mal, Duplikate finden, da setzt man ja manchmal auch Werkstudenten ran und sagt, hier, sucht mal.
Ja.
Und auch Duplikate finden ist ja schon nicht so easy. Und da sage ich, das müssen wir auch um die Business-Definition des Kunden, was ist für ihn ein Duplikat oder wie möchte er seine Kategorien haben im Online-Shop, wie soll es eingeordnet werden, um das mit dem Kunden zu erarbeiten, müssen wir zusammen ein paar Daten labeln. Da können wir aber entwarnen. Wir haben Ansätze gefunden, wo wir nicht Massen an gelabelten Daten brauchen, die klassische Supervised Learning Modelle benötigen. Da haben wir einen ganz geilen Ansatz gefunden, dass wir nur wenige 100 bis unter 100 Daten mit dem Kunden zusammen labeln, um diese Business-Definition zu arbeiten. Und das ist immer der entscheidende Knackpunkt.
Aber du meinst ja gerade 3000, war so als Zahl. Ne? Also es kann schon sein initial, dass eine Menge gelabelt werden muss.
Das machen wir dann aber für die Produktentwicklung.
Okay.
Auf dem Weg mit dem Kunden die Business-Definition, wie möchte er es zugeordnet haben, wie möchte er Duplikate erkannt haben, sind es deutlich weniger.
Okay, Duplikate, klassisch sowas wie Adressen. Auf der einen Seite mit GmbH, dann auch mal ohne GmbH, zum Beispiel bei einer Firma. Und schon wird es irgendwie nicht so richtig Unified, sowas, ne?
Das, genau, das ist so das, ne? Klassische Beispiele, Business-Definitionen beim Duplikatserkennen, wo wir gemerkt haben, wir fragen den Kunden erstmal, möchtest du Konzernmatching oder Konzernduplikate erkennen? Juristisches Matching oder Standortmatching?
Ah, ja, okay.
Und das sind drei ganz unterschiedliche Dimensionen. Der Einkauf würde sagen, Konzern reicht mir, ich will ja nur wissen, was ich mit der gesamten VW-Gruppe beispielsweise an Geschäft mache und nicht mit jeder einzelnen Tochter.
Ja.
Der Finanzcontrolling-Mensch sagt, nee, ich brauche ja die juristischen Datensätze, damit ich die Rechnung korrekt zustellen kann.
Mhm.
Und ein Logistiker, der sagt, Moment, dass die Datenschmiede zwei Adressen hat, die dürft ihr nicht einfach zusammenführen. Die haben ja die Hauptadresse im Heinesweg und einen Standort in der Marie-Curie-Straße. Aber wenn die ein Paket an den Heinesweg bestellen, dann muss das da auch hin. Das heißt, das Duplikat darf nicht zu, das ist für mich kein Duplikat.
Ja.
Weißt du, und das sind drei Perspektiven auf ein und dieselbe Konstellation.
Ja.
Und das muss man ja vorher einmal abfragen.
Ja. Also verschiedene Views sozusagen, sagen wir immer
und
gerne.
Und das sehen wir dann machst du das nicht, bringst aber beide Stakeholder an einen Tisch, lässt die sogar labeln und dann labeln die ja unterschiedlich.
Ja,
wie soll die KI oder der Algorithmus damit klarkommen am Ende?
Okay, ja, natürlich. Es kommt auch wieder von dem Use Case an.
Und
ne?
Bei Produktstammdaten ist es dann mit, der eine sagt, mir reicht das Feld Höhe und ein Attribut Länge beziehungsweise Breite. Und dann könnt ihr die zwei Maße einfach einpflegen.
Ja.
Und ein anderer sagt, nein, ich möchte Höhe, Breite und Tiefe und Länge alle separat haben.
Ja, und als einzelne Produkte.
Genau, und so, ne? Das muss man ja vorher einmal, so tief muss man da rein, um am Ende auch vernünftige Datenqualität herzustellen.
Da kann man sich ja vorstellen, da geht es um Marken, um Farben, um Größen und
alle möglichen technischen Attribute, die es da gibt.
Die man auch in einem Filter einstellen könnte als Käuferin. Und dann muss es entsprechend auch funktionieren.
Genau.
Oder je nachdem, was der Use Case ist. Ne?
Genau, und das bestätigt sich, seitdem wir den Fokus auf diesen Artikelanlageprozess oder diese Datenpflege für den E-Commerce haben, immer mehr.
Mhm.
Bei der Datenflut haben alle die Probleme, die Produkte zu kategorisieren und am Ende die für den Online-Shop relevanten Attribute einheitlich und strukturiert zu pflegen. Und da geht's los von Nanunana über Sanitär-, Heizung-, Klima-Großhändler wie eben die Elmar-Gruppe beispielsweise oder auch dann zuletzt Kontakt noch zu Online-Schmuckhändlern gehabt, die ähnliche Painpoints haben.
Die ähnliche Probleme haben, ja. So, jetzt bist du Techniker, kann man so sagen, vom Background her. Du hast ja promoviert, Wirtschaftsinformatik, hast einen Fokus auf KI gehabt. Aber nach meinem Verständnis bist du auch die treibende Kraft vertrieblich, jetzt in dem Startup, ne? Wie gehst du daran, dass mal wirklich wir das auch verstehen? Denn klar ist, Return on Invest muss halt irgendwie klar sein, transparent sein. Und das kann man, hast du eben gesagt, sehr schön machen anhand dieser Shops, weil du ja genau zeigen kannst, okay, wenn das nicht richtig angezeigt wird, entgeht euch Umsatz XY. Das wäre so wahrscheinlich eine Richtung, kann ich mir vorstellen, wo man eine Hochrechnung machen kann, was man an Opportunitätskosten hat. Nennen wir es mal so, ist korrekterweise, ne?
Ja.
Oder in Zeit, was ins Labeling fließt. Ja, weil das ist ja auch etwas, was man hochrechnen kann, wenn man sagt, okay, eigentlich müsste ich, du hast eben Werkstudenten reingebracht, aber jedenfalls muss da Arbeit reinfließen, wenn ich eine gewisse Datenqualität haben will, weil das muss uns ja klar sein, wir reden nicht über einen Einmalprozess, wo ich jetzt einmal einen Datensatz sauber habe, sondern das ist ja etwas, was ja im Business ständig neu reinkommt. Wir haben ja immer wieder neue Daten und am besten ist der Datengenerierungsprozess und das, was danach kommt, wie es gespeichert wird, gemanagt wird, aufbereitet wird, verteilt wird, auch etwas, was die Datenqualität sichert. Also wirklich sichert, nicht einmal, sondern fortlaufend, ne? Und das heißt, da sind Aufwände, nicht nur einmal Aufwände, sondern fortlaufende Aufwände, die du ja dann wahrscheinlich auch hochrechnest in einem Pitch, nehme ich mal an. Also ist doch so, du bereitest dich vor, hast jetzt Erfahrungswerte, was man sparen kann, wenn man eure Lösung einsetzt.
Genau, also wir haben erstmal zum ersten Part klar aufgeteilte Rollen mittlerweile zwischen Raphael, Christoph und mir und auch den Kollegen.
Mhm.
Ich bin dann eben für diesen Bereich Go-to-Market zuständig, also Marketing, Vertrieb und versuche eben herauszufinden, wer ist die beste Zielgruppe, was sind deren Painpoints und bin über die letzten 2 Jahre, glaube ich, auch in der Branche Großhandel, Sanitär, Heizung, Klima etwas aufgeschlaut worden, dass ich mich da ein bisschen besser auskenne.
Mhm.
Das hilft natürlich total, die Sprache des Kunden zu sprechen, die Probleme zu kennen und dadurch, dass ich auch selbst Daten label und mir auch Online-Shops angucke und mal Produkte suche, diesen Schmerz einfach selber nachzuspüren. Das, so nah muss man aus meiner Sicht da dranbleiben, um dann auch authentisch mit dem potenziellen Kunden zu reden. Und so geht's dann auch los. Und da hoffe ich, dass das ein Vorteil ist, dass ich eben Technik-Background habe. Also ich bin halt kein Vertriebs- und Marketing-Experte gewesen. Das habe ich mir jetzt versucht anzueignen. Aber dadurch kann ich natürlich auch im Sparring mit den Kunden, je nachdem, wie tief die in der Technik sind, mit denen super sprechen, die Angst nehmen, diesen Technikzirkus, den ich einfach auflöse, dass wir nicht nur KI machen, sondern auch die klassischen Algorithmen einsetzen und denen so ein gutes Gefühl geben. Und dann zu deinem Punkt mit dem Return on Invest. Das war auch eine Challenge, dass wir so tief in die Probleme vordringen, dass wir mittlerweile Referenzwerte haben, wie lange ein Mensch braucht, um 1000 Datensätze zu kategorisieren und danach zu strukturieren und zu harmonisieren.
Ja, und also mehr als eine Minute pro Datenpunkt.
Genau, für die Kategorisierung so ungefähr eine Minute pro Datensatz.
Ja.
Und für die Strukturierung, Harmonisierung, das dauert schon eine ganze Ecke länger, so zwischen 3 bis 8 Minuten.
Je nachdem, wo nachgeschaut werden muss, wie groß die Fehler
sind. Genau, und darüber kann man es dann hochrechnen. Und dann darf man es auch nicht mit einem Kostensatz von einem Werkstudenten sehen.
Ja.
Weil diese Technikprodukte so kompliziert sind, dass man da schon echt Fachkräfte braucht, die diese Produkte verstehen, sonst.
Okay, weil du eben Werkstudenten reingeworfen hattest, habe ich dir jetzt nochmal aufgegriffen.
Genau, genau, wir haben auch oft gehört, so Werkstudenten, aber wenn man dann hinguckt, dann sind das richtig gut ausgebildete Sachbearbeiter, die als Data Steward diese Produktdatenpflege übernehmen, die auch echt Produktverständnis von den Produkten haben und die brechen aufgrund des Fachkräftemangels natürlich auch irgendwann weg. Also dieses Wissen jetzt in eine Software zu transformieren, macht dann auch perspektivisch Sinn.
Und das ist auch frustrierende Arbeit, wenn das einen großen Teil ausmacht. Also wenn wir jetzt gerade von gut qualifizierten Mitarbeitenden sprechen, die haben auch wahrscheinlich keine Lust auf das Labeln.
Doch, das ist total verrückt.
Ach so.
Auch bei der Elmau-Gruppe und bei allen unseren anderen Kunden, wir treffen da auf Menschen, die sind genauso begeistert wie wir von Datenpflege.
Nee, nicht von Pflege, ich meine vom Label.
Ja, also
vom
Label. Wenn die Daten pflegen, ist das ja quasi, die labeln ja dann auch die Daten, die wir nachher benutzen können. Die haben da so einen Spaß dran, dieses Fundament herzustellen, damit es danach besser ist. Das wirklich, habe ich auch nicht gedacht.
Okay.
Und jetzt könnte man meinen, dann kommt der Beißreflex und sie sagen, Mensch, ihr nehmt mir ja meine Lieblingsarbeit weg. Ja. Die sind dann aber noch begeisterter, wenn Leute kommen, die mit der Technik sie unterstützen, weil sie ja wissen, sie kriegen diesen Riesenberg alleine nicht abgearbeitet. Und sie müssen auch viele natürlich etwas langweilige Produkte pflegen, wo es total einfach ist, Höhe, Breite, tiefe Farbe. Mhm. Und die KI kann jetzt die einfachen Sachen wegnehmen und sie können sich nur noch um die komplizierten Produkte kümmern.
Okay, gut.
Und die haben dann sogar eher total Bock drauf, dass die KI kommt oder die Software einen Teil ihrer Arbeit automatisiert und sie dann mit der KI zusammenarbeiten können.
Okay, weil das sehr redundante Labeln, das hätte mich jetzt also sehr überrascht, wenn das dauerhaft Spaß macht. Und das ist auch wahrscheinlich nicht das, was du meinst. Ne?
Ja, genau.
Ja, ja. Okay. Okay, cool. Und dann kommt ihr auf den Return on Invest, wahrscheinlich aber nach einem vielleicht Workshop. Also ich nehme mal an, korrigier mich, dass du oder ihr schon noch mal initial ein bisschen reingehen müsst und nicht vielleicht nur ein Gespräch, sondern wirklich anfassen, gucken, ausprobieren. Und danach ist dann von einer Range, die vielleicht wirklich noch groß ist, das ganz klar eingegrenzt auf, okay, pass auf, wahrscheinlich ist das, was ihr an Return erwarten könnt. Ist das so?
Genau. Okay. Wir merken immer, dass unsere Kunden zwei Einstiegspunkte haben vom, wie müssen wir mit ihnen vorgehen. Mhm. Es fehlt immer bei zwei Seiten, auf zwei Ebenen an Klarheit. Manche Kunden, die direkt sagen, ich weiß, wie wichtig Stammdaten sind. Ich weiß, das ist in meinem Online-Shop ein Riesenproblem. Ich weiß, ich muss bessere Kategorisierung und Filter haben. Da geht's bei der Klarheit los, wie man zwischen ERP, PIM-System die Datenflüsse automatisieren kann. Da können wir direkt in so einem Teilausschnitt starten und da Klarheit schaffen. Also diesen Prozess aufmalen, wie läuft's heute, tief reingehen und sagen, wie macht's der Mensch heute? Das lassen wir uns auch wirklich konkret zeigen, damit wir einmal den Ist-Prozess aufnehmen und mit dem Kunden erarbeiten, wie kann das durch Technik optimiert werden? Mhm. Und dann ist es ja immer Henne-Ei. Also wir müssen die Herausforderungen des Kunden besser verstehen, um zu sagen, wie wir es bestmöglich optimieren können mit unseren Produkten. Und auf der anderen Seite holen wir den Kunden auch gerne in unsere Welt rein, damit er unsere Denkweise über Datenmanagement und KI versteht, damit er weiß, was überhaupt möglich ist. Weil oftmals kommt dann auch der Kunde auf eine geile Idee und sagt, Moment, wenn das so und so geht, dann könntet ihr doch in dem Datenfluss zwischen CRM und Data Warehouse auch noch helfen, oder? Ja, da hast du recht.
Und wie läuft das ab? Also ist das wirklich ein Workshop?
Ihr dann Tagesworkshop.
Nur ein Tag?
Genau,
ein Tag. Okay.
Wir haben überhaupt keine Lust, eine PowerPoint-Schlacht zu starten, Konzepte und so weiter, sondern wir mit Daten, aus meiner Sicht, musst du irgendwann einfach mal machen.
Ja.
Du kannst noch so lange über Daten reden, also diese ganzen Datenexzellenzprojekte, die erstmal monatelang eine Bestandsaufnahme in Data Catalogs machen, welche Daten habe ich, wer ist der Owner? Aus meiner Sicht scheiße. Muss ich einfach so ehrlich sagen, einfach mal machen. Ein Use Case suchen, starten.
Ja, okay.
Natürlich muss man das große Ganze im Blick haben. Ja. Und das ist der zweite Punkt, wenn Unternehmen sagen, ich weiß gar nicht, wo es am meisten drückt, im Online-Shop, CRM, ERP, dann sagen wir, hey, wir bringen Klarheit da rein, lass mal das Big Picture aufmalen, dann malen wir dieses Thema auf, die Datenflüsse. Und wenn du die richtigen Leute an Bord hast und die richtigen Fragen stellst, zeigt irgendwann einer auf einen Datenfluss und sagt, da habe ich eine Excel, Export, Import, die tut richtig doll weh, das macht überhaupt keinen Spaß. Mhm. Dann guckt der Rest der Mannschaft, wie? Echt? Das machst du noch mit einer Excel? Also, weißt du, am Ende ist es erstmal überhaupt eine Bestandsaufnahme und Klarheit schaffen.
Ja, okay.
Was bedeutet für das Unternehmen schlechte Datenqualität?
Ja.
Und dann helfen wir, wie man es messbar machen kann.
Okay, aber nach so einem Tag ist dann schon klar, Return on Invest ist so und so. Ja. Und dann kann man sich auch entscheiden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht.
Genau, wir entwickeln zusammen Use-Case-Steckbriefe.
Ja.
Ausgangssituationen, Pain Points, was der Sollzustand, wie könnten wir es lösen und dann auch der Business Impact.
Ja.
Wo wir quantitativ, also wie viel manueller Aufwand ist es jetzt?
Mhm.
Vielleicht, wenn der Kunde es sogar messen kann, wie viel Umsatz geht verloren. Das ist meist schwieriger, weil man das ja erst im Nachgang bei Online-Shops dann messen kann. Und dann natürlich auch qualitative Kriterien, die man nicht direkt messen kann, weil Datenqualität ja hier und da immer mal Auswirkungen hat, ne?
Also,
ja wir wollen es für einen Online-Shop, aber wir haben ja immer noch einen Printkatalog.
Mhm.
Und ja, auch die Datenqualität könnte uns noch, solange wir Printkataloge machen, beim Print helfen.
Okay.
Ah, okay. Und dann schreibt man so eine ganze Palette an Kriterien auf, wo das Impact hat.
Mhm.
Genau, und dann können wir ein Angebot schreiben und sagen, okay, diesen Use Case mit unserem Produkt, das Onboarding initial einmal zu konfigurieren und dann initial aufzuräumen und dann die API hinzustellen, damit dauerhaft aufgeräumt wird und quasi die Putzhilfe jede Woche kommt nach dem Frühjahrsputz.
Ja.
Genau, dann kann man es gegenüberstellen und dann kriegen wir es auch in der Regel hin, zwischen einem Faktor von 5 bis 10 günstiger zu sein als die manuelle Pflege.
Okay,
und natürlich bei besserer Ergebnisqualität und viel mehr Daten, die gepflegt werden.
Ja, das ist natürlich stark. Also Faktor 5 bis 10 ist natürlich erheblich, gar keine Frage. Und es macht natürlich auch Sinn, dafür eine Software einzusetzen, die dauerhaft im Einsatz ist, weil das eben ein Problem ist, das dauerhaft gelöst sein muss. Das ist nicht nur, wie haben wir ja gerade gesagt, einmal sauber gemacht, fertig, sondern es kommen ja ständig neue Daten etc. Und die müssen halt dauerhaft mit einer Software mit euch dann gesäubert werden oder bearbeitet werden. Und ist das etwas, was auch in der Transparenz kommuniziert wird? Ich sehe das nämlich auf eurer Website schon so, dass es eine Sache gibt, die direkt mit einem Preislabel kommt. Und das ist wahrscheinlich dieser Tagesworkshop, ne? Was waren das?
Richtig.
2800 Euro, ne?
Genau.
Und das ist etwas, das hört sich an wie, ja, klassischer Tagessatz, wenn zwei Leute da sind wahrscheinlich, oder?
Genau, Raphael und ich machen das bisher immer.
Ja, ja.
Wir sind da schon ein ganz gut eingespieltes Team.
Das ist ja absolut, kann man sagen, Standard erstmal. Also einfach zwei Menschen, die mit Tagessatz reinkommen und absolut fair berechnen, ganz klar. Aber natürlich ist es so, dass das der Eintritt ist in die wirklich entscheidende Phase. Und das ist dann softwareseitig
von
euch gelöst. Das heißt, da ist dann, weil das war ja so, sind wir gestartet, Dienstleistungsgeschäft hört dann da weitestgehend auf, hoffentlich. Und ich kann auf eure Software zugreifen und dort monatlich dann bezahlen für.
Genau, dann sieht so aus, dass die Lizenz anfällt für für das jeweilige Modul, die zwei, die wir haben, die Kategorisierung oder eben die Attributstrukturierung und Harmonisierung.
Ja.
Und da erfolgt natürlich noch ein gewisses Onboarding, dass wir einmal die Daten importieren.
Ja,
und auch da nochmal einmal einen Qualitätscheck machen. Also die Software ist im Standard schon sehr, sehr weit, also dass sie die Kategorisierung vornimmt.
Ja.
Aber es gibt dann immer, muss man sagen, auch beim Kunden noch Anomalien, weil der Mensch ja über die Jahre auch hier und da mal nicht unbedingt Fehler gemacht hat, sondern ein Mensch sich unterschiedlich entscheidet.
Ja.
Also da kommt ein Produkt und wenn du da drei Menschen fragst, kriegst du drei Meinungen, weil der eine sagt, ah, das ist ein Waschtisch-Unterschrank und der andere sagt, das ist ein Badmöbel-Set.
Ja.
Und der eine sagt, das ist ein Downlight, nee, das ist eine Deckenleuchte.
Okay, so, und ist die objektive Wahrheit dann vielleicht nicht immer da, ne?
Genau,
ja,
und da merkst du dann überhaupt beim Onboarding auch, okay, wo müssen wir vielleicht nochmal im Bestand einmal ein bisschen was korrigieren?
Ja.
Wo fängt man vielleicht sogar auch an, im Kategoriesystem nochmal die eine oder andere Kategorie rauszunehmen
oder hinzuzufügen oder so?
Ja,
auch
genau.
In diese Richtung geht's,
und
ja.
Das sind so für mich die wichtigen Sachen, wo man am Anfang nochmal in den Dialog treten muss, das Onboarding sauber macht und dann sagen kann, so, jetzt können wir der Software vertrauen.
Ja.
Und noch ein wichtiger Punkt ist, was aus meiner Sicht unser Unique Selling Point ist, wir versuchen immer oder wir schaffen es auch, in die Dunkelverarbeitung zu kommen. Und das ist ja ein Begriff aus der IT, der auch schon wieder sehr, sehr alt ist und ich finde ihn aber ziemlich geil bei diesem ganzen Technik-Zirkus KI, dass wir sagen, unser Killer-Feature ist Dunkelverarbeitung.
Mhm. Erklär mal.
Wir bauen die Software so, dass wir natürlich KI und klassische Algorithmen einsetzen. Aber am Ende hat man überhaupt nichts gewonnen, wenn du jedes Ergebnis, was die Software produziert hat, nochmal nachprüfen musst, um sicher zu sein, dass es wirklich stimmt.
Ah. Mh.
Und gerade in Zeiten von chatbasierten Sprachmodellen, generativer KI mit Halluzination und Machine Learning Algorithmen machen ja auch immer noch mal Fehler. Mhm. Ist das unser Ansatz zu sagen, wir kriegen einen Bereich hin? Das haben wir bei der Kategorisierung zum Beispiel geschafft. 75% aller Daten kriegen wir in die Dunkelverarbeitung. Da sind wir so gut. Da brauchst du nicht mehr draufschauen. Mhm. Und dass der Kunde das der Maschine auch zutraut, dafür ist das Onboarding natürlich
75
auch super wichtig. Genau, da sind wir so bei 75%. Ja. Dann die 17%, die dann folgen, da geben wir einen potenziellen Vorschlag und sagen, das könnte die richtige Kategorie sein. Hier müsste ein Mensch aber noch mal einmal sagen, ja oder nein.
Ja.
Da sind wir aber auch immer noch bei 70-80% korrekter Treffer auf unseren Ergebnissen. Aber wenn du weißt, da sind 20% falsch drin, kannst du es ja nicht dunkel verarbeiten und einfach ins System schießen.
Ja.
Dann werden ja 20% der Artikel falsch eingehangen.
Ja, das kann teuer sein.
Genau, der Fehler, und der für ein paar Datensätze muss man dann auch ehrlich sagen, das ist einfach so, kriegen wir kein Ergebnis oder noch nicht und sagen, vielleicht ist die Datenkonstellation zu schlecht, vielleicht ist unsere Technik oder die Technologie noch nicht weit genug.
Mhm.
Und an diesen Grenzen geht die Forschung und auch dann der spaßige Data Science Teil los, wo wir unser Produkt ständig besser machen.
Okay, und dann haben die Unternehmen vielleicht auch intern Leute, die sich damit beschäftigen, Data Scientists, Engineers, die dann auch sicherlich einiges machen können ohne eure Hilfe?
Tatsächlich nicht. Das übernehmen wir.
Ach so,
wir bieten das ja as a Service an.
Okay.
Der Kunde hat nichts mit der Data Science zu tun. Die haben ja auch das Problem, dass sie, wenn sie überhaupt so gute, also wenn sie gute Data Scientisten haben, dass die ja auf dem Fundament tolle Use Cases umsetzen sollen.
Also die gehen sowieso nicht in dieses Fundament
wir
rein.
Wir wollen das.
Okay.
Wir wollen ja dieses nervige Thema Datenqualität abnehmen. Also da werden auch richtig gute Techniker uns zur Seite gestellt, die uns dann auch betreuen in der Datenbereitstellung oder bei der Anbindung der API im Cloud-Bereich dann.
Ja.
Alles fein.
Ja.
Aber wir wollen denen ja nicht noch mehr Arbeit machen, sondern die Arbeit dann wegnehmen. Okay. Das ist unsere Produktentwicklung.
Ja, und wir müssen da irgendwie andocken, müsst ihr trotzdem. Deswegen gibt es ein Onboarding.
Genau.
Und wahrscheinlich zwischendurch auch mal Support oder ganz normal, dass man auch mal mit euch noch mal zu tun hat. Ne? Das ist ja nicht nur alles einmal eingebaut, installiert, eingerichtet und es läuft und läuft und läuft. Wahrscheinlich schon recht smooth, aber zwischendurch mal gibt's wieder was Neues und es muss dann noch mal verändert werden, angepasst werden. So, ich nehme an, dass das, ihr seid jetzt eine Weile unterwegs, immer wieder normal ist. Ne?
Genau, also da habe ich wenig Einfluss drauf. Das machen Christoph vor allen Dingen und Raphael grandios, wie sie unsere Softwarearchitektur konzeptionieren, hinstellen und dann auch mit unserem Team Arne, Lea und Hauke zusammen umsetzen. Das ist grandios, also die ganze Technik, Infrastruktur. Mhm. Aber natürlich, wie es bei Software so ist, passiert es mal, dass eine API nicht erreichbar ist, dass aufgrund irgendeiner Konstellation Lauf abbricht und irgendwie der Prozess des Kunden abgebrochen ist.
Ja, klar.
Dann haben wir natürlich da auch Mechanismen, dass wir dann das wieder aufsetzen und der Kunde mal anruft und
Klar. Aber erweitern ist auch eine Möglichkeit. Und dann kommst du wahrscheinlich schon wieder rein, ne? Dass man sagt, oh, das funktioniert echt gut. Jetzt wollen wir das, das sind ja große Unternehmen, über die wir hier reden. Dann wollen wir das auch hier machen und da machen und da machen. Und dann könntet ihr sagen, du vor allem, ja klar, dann machen wir mal das Paket jetzt doppelt so groß, weil ihr dann auch den doppelten und dreifachen und vierfachen Nutzen davon habt. Ne? Das nehme ich an, weil die Komplexität in solchen Unternehmen ist ja riesig. Wir haben eben 10 ERP-Systeme gehört, wo ich kurz gedacht habe, wie kann das denn sein? 10 ERP-Systeme? Ja. Da wollte ich sowieso mal nachhaken. Ne? Aber also mal sei es drum. Es gibt eine Komplexität, sehr viel IT und entsprechend gibt es viele Möglichkeiten, wahrscheinlich eure Software einzusetzen. Und ich nehme an, das spricht sich auch rum. Also wenn irgendeine Abteilung erfolgreich ist, hey, dann wollen das andere auch haben.
Genau so passiert's. Wir starten deswegen ja mit den kleinen Use Cases.
Ja.
Und allein dieses Kategorisierungsmodul, das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel.
Mhm.
Du kannst es ans PIM-System andocken, um die Online-Shop-Kategorie automatisch zu kategorisieren.
Mhm.
Du kannst dieses Modul aber auch am ERP-System andocken, um eine Zolltarifnummer zu vergeben. Die ist ja für Lager und Logistik wiederum wichtig. Die gehört nicht unbedingt immer ins PIM. Also da ist dann wieder die DNA des Kunden gefragt. Wo ist das führende System für welche Stammdaten?
Mhm.
Und da glaube ich, ist das ein richtig geiler Ansatz, um zu sagen, man kann Use Case orientiert die Datenqualität steigern und nicht datenzentriert wie klassische MDM-Systeme, sondern man schafft kleine Services genau da, wo die Hoheit der relevanten Attribute ist.
Ja.
Dass man dezentral, ne, im ERP-System sind die Stammdaten für Lagerung, Logistik, also Gewichte, Maße, Zolltarifnummern, Gefahrgutklassifikation und so weiter.
Ja.
Und im PIM-System liegen die Farben, die Varianten, alles, was Online-Shop relevant ist.
Ja.
Und dann kannst du dezentral mit den Services die Daten pflegen und sauber halten.
Ja, okay, das hört sich ja fast nach einem No-Brainer an, dass du Datenschmiede PIM brauchst, Datenschmiede ERP brauchst, damit das noch umso besser harmoniert.
Genau,
ne, so. Ja, klar, das ist ja also. Und dann andere Sachen, die auch, wenn die in der Datenschmiede Verarbeitung liegen, werden die ja auch besser zusammenarbeiten können. Die Themen, die Menschen.
Richtig, die so da, wollen wir in bestehenden, sehr komplizierten Systemarchitekturen und ja. Ich denke immer eher an Datenflüsse, ne? Wo gehen die Daten überall rein und raus, wo werden sie in der Excel nochmal aufbereitet, dass man das peu à peu orchestriert, aufräumt und dann genau dem Ziel immer näher kommt, ein richtig gutes Fundament, um Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Und diese 10, ne, nochmal ERP-Systeme, das hast du nicht übertrieben. Das sind wirklich 10 ERP-Systeme in dem Unternehmen. Wie kann das sein? Also ist das alles SAP? Oder ist das jetzt, was meinst du mit 10?
Das sind dann verschiedene SAP, verschiedene ERP-Hersteller, aber Kurtis und Gräfe ist ja in ganz Europa tätig und das sind dann eben die verschiedenen Länder, die ihre ERP-Systeme betreiben.
Also wirklich verschiedene Technologien, ne?
Genau.
Also es ist wirklich, es gibt einmal SAP und dann gibt es aber noch, was weiß ich, wie die alle heißen, ne? Es gibt ja wirklich je nach auch Domäne nochmal eigene ERP-Systeme,
genau.
Ne? Und das ist auch so.
Genau, soweit kann ich darüber sprechen, dass es eben 10 sind.
Ja.
Und genau, das ist dann einfach der Unternehmensstruktur
geschuldet.
So ja, das, geschuldet oder ja. So ist es einfach so.
Ja. Aber die müssen halt auch irgendwie miteinander reden und haben ihre eigenen.
Genau, man möchte dann ja eine Übersicht haben über die Lieferantenstammdaten. Und da erzeugen wir dann eben, ne, wie oben, also eher so Analytics-mäßig, Data Warehouse-mäßig, bieten wir da zwischen dem ERP-System und dem Data Warehouse dann eben den Service, die eindeutige Lieferantenübersicht zu erstellen.
Ja, krass. Und ist sowas wie jetzt ChatGPT okay, aber es gibt ja alle möglichen anderen Lösungen, auch in Unternehmen haben die dann selbst teilweise entwickelt. Die Herausforderung, dass das schon euch ersetzt, will ich nicht sagen, aber so als eine Möglichkeit gesehen wird, Daten zu säubern. Also ich weiß, dass viele zum Beispiel ihre Excels einfach reinballern und die säubern lassen. Mal so als wirklich mal ganz jetzt einfach so aus einem, was ich höre, ja. Ob das gut ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist so, was halt viele machen. Ne? Ist das so für euch jetzt ein Thema, dass ihr teilweise konkurriert gegen so off-the-shelf Gen-AI-Lösungen?
Ja und nein. Also klar, auf jeden Fall müssen wir diesen Entwicklungen im Blick haben. Wir testen da auch immer mal wieder mit rum. Ich sag mal, für so Einzelfälle wird es dann auch klappen. Da guckt dann ein Mensch ja auch sofort drauf und guckt, hat Gen-AI Quatsch gemacht oder nicht. Das ist wieder die Dunkelverarbeitung. Wenn du nicht nur eine Excel hochlädst, sondern 10.000 und du 10.000 Excels nochmal nachprüfen musst, dann bist du auch lange damit beschäftigt.
Ja.
Also du hast zwar immer noch gewonnen, aber kriegst halt nicht in die Dunkelverarbeitung. Ja. Und ein gutes Beispiel, wir hatten mal einen Kunden, der hat mit uns einen kleinen Test gemacht und hat gesagt, könnt ihr meine Produkte nach E-Class klassifizieren? Haben wir gesagt, können wir machen. Und der hat auch gesagt, Mensch, ich kann das doch auch einfach bei ChatGPT reingeben und dann hier, welche E-Class ist denn das? Und dann habe ich das mal für Weihnachtsgebäck gemacht. Das hatte der wirklich da im Bestand. Und dann hat ChatGPT mir gesagt, das ist die Klasse 9.6.11 Gebäck für Weihnachten. Dann habe ich mal in den offiziellen E-Class-Baum geguckt, die gab's gar nicht.
Okay, halluziniert.
Ja. Natürlich, jetzt kann man wieder sagen, Prompt Engineering, ne, dem sagen, bitte nichts dazu halluzinieren, dies, das. Aber dann baust du ja in diese Prompts eigentlich auch so ein kleines Regelwerk, programmierst du ja schon mit ein, was er machen soll, was nicht, um das zu verhindern und so weiter und so fort. Und das ist dann immer noch so ein kleiner Trade-off, ne?
Okay.
Also total klasse. Ich bin da total neugierig. Ein Masterstudent an der Uni Oldenburg, mit dem wir da auch in der Zusammenarbeit sind, hat auch so einen agentenbasierten Datenpflegeprozess für die Strukturierung und Harmonisierung von Produktattributen gebaut. Auf Standard-Benchmark-Daten aus der Forschung. So diesen klassischen Handys, Laptops, ne, mit Gigabyte, Festplatte, RAM, CPU. Das sind ja tolle Benchmark-Daten. Alle gelabelt liegen da. Und der hatte auch super Ergebnisse, Precision, F1, super, super. Und dann habe ich gesagt, aber hier, rechne mal aus, wie hoch ist denn die Qualität, wie kommst du in eine Dunkelverarbeitung? Also der hatte dann die True Negatives, also dass der Algorithmus gesagt hat, ich finde nichts, und hat auch Null ausgegeben als noch mit in die Precision reingerechnet, was den Algorithmus ziemlich gut gerechnet hat. Mhm. Und dann hat er das mal so korrigiert, wie die Praxis da drauf guckt. Also kann ich dem extrahierten Ergebnis vertrauen, dass das wirklich die Marke ist oder die Festplattengröße.
Ja.
Und da ist der bei den, selbst bei diesen Standardprodukten, die, glaube ich, in allen Sprachmodellen ja wahrscheinlich enthalten sein müssen von der Domäne, knapp nur beim besten Attribut auf 90% gekommen. Also 10% der Daten waren noch falsch
extrahiert. Das heißt also, als richtig weitergegeben, obwohl die Daten falsch waren.
Genau, ich sag mal, 6 GB RAM steht im Text und er hat 8 oder 12 oder 5 extrahiert und harmonisiert.
Extrahiert und harmonisiert. Genau,
dann ist ein Wert drin, der ist aber falsch.
So, und deswegen genau. True Negatives, sagst du gerade.
Das wären dann die False Positives, die False aber der Positives, hat quasi, genau. da steht keine RAM-Anzahl drin, also keine 8 GB RAM steht drin, also nichts.
Ja.
Und der Algorithmus hat dann nichts extrahiert. Also nichts zu tun ist ja immer am einfachsten.
Okay, das heißt, in dieser, man sagt ja Confusion Matrix, ne?
Genau.
Da hast du ein Problem mit selbst State-of-the-Art Gen AI. Das ist das, was euer Masterstudent ist. Macht der die Masterarbeit mit euch?
Naja, an der Uni Jan-Philipp Awig, der ist da wissenschaftlicher Mitarbeiter, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite und wir uns da immer im Sparring austauschen.
Aber ist nicht euer Masterstudent?
Nein, genau.
Zumindest
kein Arbeitsverhältnis, nichts.
Gut.
Aber wir profitieren davoneinander. Ich kriege immer Insights in die Forschung und ich kann ja auch ein bisschen die Praxis in die Forschung bringen und sagen, guck mal, so sehen die Daten in echt aus und genau.
Okay, und es ist beides problematisch. Also mal sind es die falschen Ergebnisse, die aber als richtig durchgehen.
Ja, genau, wenn man nicht drauf gucken würde, ne?
Ja.
Deswegen kann man sich dunkel verarbeiten.
Okay, verstehe.
Und da sagen wir oder haben wir rausgefunden, okay, wenn wir 98%, ab 98%, sagen unsere Kunden, okay, ey, bei 2%.
Lass durchgehen.
Das ist in Ordnung für mich.
Okay, verstehe. Und wie ist das jetzt intern in eurer Technologie, in eurer Software? Was ist da KI oder sogar generative KI? Kommt das da vor bei euch?
Generative KI gar nicht, weil wir ja gar keinen Content dazu dichten und erstellen, sondern wir nehmen das, was da ist, um dann zu sagen, in welche Kategorie gehörst du.
Ja.
Und das, was da ist an Texten, Kurztexten, Langtexten, was hat der Hersteller da reingeschrieben, was die technischen Spezifikationen sind?
Okay, also oder ihr zapft auch keine LLMs irgendwie an,
Doch, also genau, LLMs nutzen wir schon, aber in meinem Verständnis sind LLMs ja nicht nur die chatbasierten LLMs, sondern auch einfach die Sprache in Vektoren abbilden können, um semantische Ähnlichkeiten zu repräsentieren. Und die sind definitiv für uns der Enabler, warum man jetzt im Artikel- und Produktstammdatenbereich richtig geile Use Cases umsetzen kann.
Also so Open Source LLMs nutzt ihr, die jetzt State of the Art sind.
Genau, wir benchmarken das auch intern immer mal wieder gegen kommerzielle und auch da greifen wir wieder auf die Ressourcen an der Uni zurück. Wir betreuen selbst auch Abschlussarbeiten. Unsere beiden Werkstudenten schreiben jetzt ihre Bachelorarbeiten bei uns, natürlich über ein Thema, was sehr nah am Zahn der Zeit ist. Und da freue ich mich auch immer wieder, dass, obwohl ich ja mit meiner Forschung 2022 aufgehört habe, im Bereich Unternehmensstammdaten, Matching und Automatisierung der Datenpflege, dass wir trotzdem mit unserem Inhalt noch so nah am Stand der Forschung sind, das macht richtig Bock. Das finde ich richtig geil, aber die LLMs auf jeden Fall sind da ein Enabler dafür.
Welche, also, kannst du sagen, welche ihr da nutzt?
Ja, wir sind da viel auf Hugging Face unterwegs und gucken da benchmarken da verschiedenste und merken aber auch, und das ist wiederum auch eine Stärke, dass wir ja diesen Branchenfokus haben und merken, wir müssen auch bestimmte semantische Zusammenhänge den LLMs feintunen, dass sie eben wissen, was Stahlbetonrohre sind, RAM-Rohre, Kunststoffrohre und diese spezifischen Eigenschaften. Mhm. Aber an der Farbe ist es wieder ein tolles Beispiel, wie viele Mappings oder Ifs and Else oder Case Whens müsste man aufbauen, um alle möglichen Varianten, wie eine Farbe weiß dargestellt werden kann, auf ein Wort, also auf weiß zu mappen. Verkehrsweiß, weiß matt, glänzendes weiß, weiß backslash weiß, RAL 9016, RAL 9003, 8 Millionen Varianten, um zu beschreiben, dass ein Produkt weiß ist, oder ein ganz fancy Marketingbegriff. Das ist das Data Unplugged Weiß. Kann man ja machen aus Marketing-Gesichtspunkten. Für einen Online-Shop aber scheiße, wenn der Kunde 8 verschiedene Ausprägungen für weiß hat und einfach erstmal sehen will, was ist alles weiß und ob es dann wirklich bei euch in der Farbmischung, also weißt du, in echt ein unterschiedliches Weiß ist zu einem Verkehrsweiß, das sieht er dann ja auf dem Bild hoffentlich oder in der detaillierteren Beschreibung.
Mhm. Okay, verstehe. Das heißt, du sagst im Grunde, es spielt eine Rolle, aber nicht so entscheidend, weil ihr ja nicht generieren müsst. Ihr müsst ja kein Content produzieren. Insofern ist jetzt erstmal, weil der Content ist ja da, der muss halt nur richtig gelabelt werden. So. Ne? Und da macht es Sinn, LLMs zu nutzen, um Wissen anzuzapfen, das schon da ist, in Modelle gegossen wurde, weil in den LLMs steckt ja de facto fast schon das Weltwissen drin. Jetzt nicht komplett, aber da ist ja quasi, also die meisten Dinge wirst du da drin finden.
Ja.
Aber wenn es sehr unternehmensspezifisch wird, das hast du ja gerade mit den Beispielen gebracht, dann kann es ja ein LLM gar nicht wissen. Na, das kann ja gar nicht drin sein. Dann müsste man also das irgendwie über Kontext reingeben oder eben über eure Methodik.
Genau, richtig.
Bearbeiten, ja.
Genau, richtig. Okay. Und so kann man sich unsere Software unter der Motorhaube auch vorstellen, dass wir da verschiedene kleine Algorithmen einsetzen, von klassischen Algorithmen, klassischen Ähnlichkeitsmetriken, wie auch einer Levenstein-Distanz, die nach wie vor ihre Daseinsberechtigung hat, hin zu LLMs, die wir nutzen, um bestimmte Sachen in ein Embedding oder in einen Vektor zu bekommen, den wir dann über eine Ähnlichkeit berechnen können. Mhm. Oder auch hin zu, wir gucken natürlich schon, ob wir kleine Services auch über ein chatbasiertes LLM uns ja rausarbeiten lassen können, wie irgendwie, was ist aus deiner Sicht inhaltlich das bedeutendste Wort in so einem Text oder genau für die Farbe, die zu extrahieren und danach zu harmonisieren, 2 verschiedene Algorithmen. Und so sage ich immer, wir haben so einen Werkzeugkoffer von Ifs and Else, Regex Dictionaries bis hin zu chatbasierten LLMs und alles, was dazwischen ist. Und wir abstrahieren dann über die Daten und die Datenprobleme und gucken dann einfach, für welches Problem welcher Ansatz der geeignetste oder aktuell der beste ist, um am Ende in unserem Tool ja für den Kunden eben dieses Feature oder den Business-Mehrwert Dunkelverarbeitung und eine geile Stammdatenqualität herzustellen.
Okay, du hast ja eben schon ein paar Beispiele genannt. Bring uns vielleicht nochmal ein Beispiel hier mit, was du so richtig am besten anschaulich machen kannst. Also wo du wirklich ins Detail gehen kannst einfach, ne? Weil oft ist es so, man darf halt nicht alles erzählen, aber hast du wenigstens einen Case neben denen, die du schon so angeschnitten hast, den du mal so richtig auseinandernehmen kannst, wo man wirklich mal versteht, okay, das macht ihr da.
Du meinst jetzt einen Kunden-Use-Case?
Genau, also wirklich so ein richtig ganz konkretes Beispiel, wo man wirklich so richtig anfassbar das mal bekommt. Wir haben jetzt verstanden, ne? Also Großhandel, du hast die Cases ja schon eingearbeitet, auch sogar Unternehmensnamen auch schon hier und da gebracht, wo man ja weiß, was die machen. Aber vielleicht hast du noch so, um das mal zu verstehen. Wir wissen auch, wie ihr da reingeht. Ihr habt diese Workshops und dann gibt es ein Onboarding. Auch das haben wir verstanden. Aber gibt es noch etwas, um das so richtig greifbar zu haben, wie Datenschmiede am Ende den Return on Invest auf die Straße bringt? Hast du da noch ein Beispiel für uns?
Ja, ich hoffe, in der letzten Zeit sind schon einige Beispiele rausgekommen, aber es gibt einen frei zugänglichen Online-Shop im SHK-Bereich. Die sind auch gar nicht unser Kunde aktuell, aber da kann man es ganz schön mal sehen oder da habe ich es gefiltert. Mhm. Wenn man da Badheizkörper sucht, diese Flachheizkörper mit so einer Möglichkeit, ein Handtuch dran aufzuhängen, die sehr hoch sind, aber nicht so breit.
Ja.
Da gibt es einen Hersteller, der hat da seine Produkte, der hat die Maßangaben vertauscht. Und wenn man dann die Höhe 1,74 Meter filtert, dann fliegen die alle raus.
Okay.
Weil diese Höhe 1,74 nicht in der Höhe steht, sondern in der Breite.
Ah, okay.
Und
von der Reihenfolge her? Oder
einfach verdreht.
Okay.
Und das, finde ich, ist so ein absolut triviales Beispiel, wo man dann ja merken kann, okay, kann man nicht filtern, dann wird der Kunde den nicht sehen und nicht kaufen.
Okay.
Und am Ende ist es, so wird es dann ja auch gemessen. Also unsere oder Kunden oder auch Gesprächspartner, mit denen wir aus dem Großhandel gesprochen haben, die messen dann einfach, wie war es vorher, dann pumpen sie bessere Daten in den Online-Shop und tracken dann, wie sich die Quote verändert, wie viel mehr Umsatz gemacht wird. Mhm. Und da haben wir eben Steigerungen bis zu 50%. okay. als Rückmeldung bekommen. Also von 7% auf 14%, von 28% auf 50% vom Gesamtumsatz.
Ja.
Aber das ist ja, wie du schon sagst, aus meiner Sicht ist die Datenqualität ein ganz essentieller Faktor.
Mhm.
Aber ja auch nicht nur. Also wenn der Online-Shop irgendwie ein scheiß Login hat, dann ja. springen da vielleicht schon Leute ab. Ne?
So, in diese Richtung habe ich auch gerade gedacht. Ist das nicht ein Darstellungsproblem eher, statt ein Datenproblem? Also wenn ich jetzt mir das vorstelle, dieses Beispiel mit Höhe und Breite, ja, dass die Daten an sich gar nicht angefasst werden müssen, sondern man einfach eine Regel setzen könnte, so, okay, Reihenfolge ist anders. Die erste Zahl, die kommt, ist die Höhe und die zweite Zahl ist die. Also jetzt mal wirklich jetzt in Lösungen gedacht, wie ich mir das jetzt vorstellen würde. Ist das trotzdem etwas, was ihr bearbeiten müsst?
Genau, es gibt ja Datenaustauschformate, verschiedene Standards, auch wie E-Class von der GS1 oder ETIM, was im technischen und SAK und Elektro-Großhandel verbreitet ist. Mhm. Und dieser ETIM-Datenstandard, der ist total komplex und kompliziert. Mhm. Der ist aber auch, aus meiner Sicht, ist ja ein super Ansatz, dass man erstmal so ein Straßennetzwerk herstellt, wie Unternehmen ihre Daten auf dieser Straße austauschen können. Mhm. Aber wenn jemand dann natürlich dieses Format falsch befüllt
ja.
und verdreht und der Empfänger das aber so verarbeitet, weil er denkt, das sind gut strukturierte Daten und sie nicht mehr inhaltlich prüft,
ja.
dann kommt sowas zustande.
Okay, also nicht systematisch, dass alle Daten auf diese Weise falsch genau, sind, sondern mal so, mal
ja,
so.
Ja, der Großhändler hat ja das Riesenproblem, dass er von mehreren hunderten von Herstellern auf unterschiedlichste Arten und Weisen inhaltlich interpretiert diese Daten bekommt in unterschiedlichen Formaten.
Ja.
Und da geht das Chaos dann ja eigentlich los. Und so helfen wir aber auch nicht nur den Großhändlern, sondern wir sind mittlerweile auch dabei, in der Wertschöpfungskette weiter nach vorne zu wandern, auch schon den Herstellern ihre Daten sauber strukturiert und kategorisiert vorliegen zu haben, damit sie die Daten sauber in die Zielkanäle zum Großhandel, in ihren eigenen Online-Shop, in Portale pusten können.
Okay, und in die andere Richtung mal geschaut, also du hast ja gerade Hersteller erwähnt, okay, oder ein Großhandelsunternehmen, Großhandelsunternehmen haben Kunden, die wiederum Händler sind, das ist ja der Grund.
Warum oder Fachhandwerker, genau.
Oder Fach, ne, so.
Ja.
Jetzt haben aber die Handelsunternehmen typischerweise auch einen Shop. Warum ist das nicht so richtig ICP, Zielgruppe für euch? Ich denke jetzt an, weiß ich nicht, einen Buchhandel zum Beispiel.
Vielleicht noch nicht.
Okay.
Also wir sind jetzt erstmal in dieser Nische und aus der wollen, also da merken wir gerade, es klappt gut, wir verstehen die fachlichen Probleme, wir verstehen das Business, die Prozesse, die Systeme, die Daten, die Menschen, wie sie auch in der Branche ticken und es macht auch Spaß.
Ja.
Verrückterweise. Also ich hätte nie gedacht vor 3 Jahren, dass wir in die SHK-Branche oder in den technischen Großhandel abdriften, aber macht total Spaß.
Wenn der Impact groß ist, natürlich, das ist ja der Spaß daran.
Ich meine, jetzt haben wir ja schon den ersten kleinen Ausreißer Richtung, dass wir auch mal für einen Einzelhandels-Online-Shop Richtung Schmuck was machen.
Ja.
Wir dürfen ja auch für Nanunana Produktstammdaten aufräumen. Das ist ja auch eine andere Branche.
Ja.
Genau, da würde ich sagen, in die Richtung ist der Bedarf sicherlich auch da.
Ja.
Aber wie man das ja auch in den Online-Shops als Endkunde sieht, so B2C-Bereich, die haben schon oft ziemlich, ziemlich gute Online-Shops und ihre Sachen im Griff.
Das ist wahrscheinlich, ne? Also ein E-Com-Unternehmen.
Genau.
Wahrscheinlich nicht so interessant.
Genau, der B2B-Bereich ist da einfach hinterher.
Aber es müssen Unternehmen sein, die einfach mit dem Online-Shop noch total weit zurück sind. Ne? Also noch weit auch weg von den 50% sind Anteil. Und die das jetzt so loslegen, noch wirklich auch vieles einfach falsch machen. Die Datengrundlage ist noch gar nicht dafür da, eigentlich online eine gute Maske zu erzeugen. So, und da braucht man euch dann.
Genau.
Ne? Also so ein Omnichannel-Unternehmen, was das schon lange macht, auch eher nicht, so ein Händler. Aber so ein Großhandelsunternehmen, was jetzt erst anfängt, einen Online-Shop zu haben oder noch relativ am Anfang.
Genau, steht. Das Großhandel ist so oder auch Hersteller, die einen Online-Shop betreiben.
Ja.
Genau.
Okay, verstehe.
Weil der Shift immer mehr dazu geht, dass auch Unternehmer ja immer jünger werden und Einkäufer immer jünger werden und die dann natürlich Amazon geprägt auch im Unternehmen gerne online kaufen wollen.
Ja, klar.
Und nicht und dann, im Vertriebsindienst anrufen oder einen Fax schicken und sagen, schick mir mal 8 hiervon, 8 davon.
Ja.
Genau.
So, und da gibt es in allen möglichen Bereichen Großhandelsunternehmen, ne? Also da ist also ein Markt gesprochen, selbst das ist groß genug für euch, um erstmal ein bisschen reinzuwachsen, ne? Da ist auf jeden Fall noch einiges drin. Da müsst ihr jetzt nicht auch noch die anderen Handelsunternehmen reinnehmen, die auch viele davon mit dem Thema online noch am Anfang stehen.
Genau,
wir reden ja nicht über Otto und Zalando und das ist klar, weil die sind natürlich schon da meilenweit nach vorne, ne? Die geht's ja gar nicht. Es gibt viele andere, die
noch. Ja, das ist aktuell unsere Go-to-Market-Strategie. Ja.
Okay.
Wie wir auch gecoacht worden sind und wie man es ja auch in den ganzen Büchern liest, ne? Nische, 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 ja. Nische. Klein, 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 Fokus, Fokus, Fokus.
Ja.
Und man tut sich als Gründer echt schwer, weil man sich denkt, ah, ist das nicht zu klein? Und wir lassen auch links und rechts was liegen, so wie du gerade gesagt hast. Aber
hört man ja raus.
Es fällt doch viel, viel leichter. Und dann breiter zu werden, ist immer einfacher.
Und der Markt ist auch, was Großhandelsunternehmen
angeht. Und man hat ja auch immer ein bisschen Angst, dass man sagt, ey, wenn ich so explizit in die Website schreibe, wir arbeiten nur für SAK und technischen Großhandel, dass dann ein, ne, so ein Juwelier-Online-Shop sagt, ach nee, die arbeiten ja, die können ja gar nicht das, was ich will. Mhm. Doch, das ist, aber wir machen es dadurch ja so konkret, dass der sich denkt, Mensch, wenn die Farben von Badewannen und Toilettenschüsseln und von irgendwelchen anderen Produkten extrahieren und harmonisieren können, können sie es auch für Ringe, Ohrringe und Armbänder.
Ah, das ist ja witzig, wenn die selber diese Transferleistung machen.
Ja,
also weil die klare Positionierung. Aber es ist
für Menschen ja auch immer einfach, von einem ganz konkreten Beispiel zu abstrahieren, ey, das müsste doch für meins auch klappen.
Ja, also, okay.
Ach, interessant. Das kommt, wir machen also so KI für irgendwie alles.
Ja, genau. Also lieber klar positioniert sein und ihr schafft sogar, dann andere gar nicht auszuschließen, weil die selber schon verstehen, okay, wenn sie das können, dann werden sie es bei mir auch können. Das ist interessant.
Genau.
Also sehr interessant. Und dann auch Richtung Expansion gedacht. Datenschmiede ist jetzt deutsch. Ihr seid im deutschen Markt. Also Wort meine ich jetzt, ne? Das wird erstmal so bleiben. Also ihr seid schon momentan in Dach unterwegs. Ausschließlich.
Genau, aktuell ja. Wir verarbeiten aber ja eben auch in ganz Europa die Daten, die aus den 10 ERP-Systemen kommen. Also ob jetzt Ungarn, Norwegen, Polen, Italien. Da kommen wir auch mit klar.
Ja.
Wir haben auch schon Artikelstammdaten aus europäischen Ausland gehabt, haben die übersetzt, haben damit auch gearbeitet.
Ja.
Fokus ist aktuell Dach.
Ja.
Wir sind aber gerade, ja, dadurch, dass wir auch immer mehr Bekanntheit bekommen, auch, glaube ich, dank ganz erfolgreicher Projekte, dass die Leute merken, hey, kein Technikzirkus, die bringen mehr Klarheit, die wissen, wovon sie reden, dass sich das rumspricht. Und so tun sich jetzt auch gerade Partnerschaften auf, wie beispielsweise zu Site GmbH aus meiner Heimat, die Online-Shops bauen, der dann natürlich jedes Mal, wenn er einen Online-Shop baut, merkt, ey, Datenqualität ist ja total wichtig, auch dass der Kunde noch geileres Gefühl hat, wenn er den neuen Online-Shop released. Mhm. Der sagt, Mensch, da können wir uns doch mal ergänzen. Und der ist internationaler tätig und da kommen wir darüber.
Weil die Kunden international sind, Kontakte. Von euch, seid ihr automatisch.
Genau, da, also ne, da sind wir gerade im Aufbau.
Ja.
Das heißt, ausschließen würden wir es auf gar keinen Fall, ist klar.
Ja, ich kam jetzt gerade vom Namen her, ne? Also du denkst noch nicht über ein Rebranding nach. Datenschmiede.ai, it is.
Nein, noch nicht. Haben wir uns alle, das ist, da hören wir so und so. Viele sagen, ey, geiler Name, finde ich richtig gut. So.
Ja, ist auch ein cooler Name, aber ist halt auch deutsch, ne?
Ja, genau. Und viele sagen, ah, das heißt ja gleich nur Dach und.
Ja.
Nein. Nee, auf gar keinen Fall. Damit wollen wir uns nicht nur auf Deutschland beschränken.
Ja, aber es ist erstmal möglich. Die Kunden, die ihr habt, sind teilweise international. Da wächst ihr automatisch über Dach hinaus. So, und der Name, der bleibt erstmal.
Genau.
Okay, cool. Jetzt sind wir schon fast ein bisschen in Richtung so Aussicht gekommen, Ausblick gekommen.
Mhm.
Bevor wir da aber weiter reingehen, will ich dich ein bisschen mit ein paar kurzen Fragen, nicht ärgern, aber ein bisschen aus der Versenkung rausholen. Und du kannst da drauf kurz antworten, bitte, aber nicht nur mit Ja, Nein.
Okay. Soll ich jetzt vorlesen?
Ja, lies mal vor und beantworte direkt kurz.
Chips oder Schokolade? Beides.
Ah, genau, in der Reihenfolge. Heißt eigentlich, du musst dich entscheiden.
Also. Ja, dann würde ich die Schokolade wählen. Tatsächlich, wenn ich mit meiner Freundin auf dem Sofa liege, dann für sie dann immer lieber die Chips. Ich greife doch dann lieber immer noch mal bei einer Tasse Kaffee zu einem Stück Schokolade.
Alles klar.
Hoffentlich kriege ich noch eine Sportfrage. Lambo oder Weltreise? Auf jeden Fall Weltreise.
Okay.
Auf jeden Fall Weltreise. Ich war mal lange Zeit absoluter Fan von einem Porsche 911.
Ja.
Aber ich bin begeisterter Radsportler.
Ja.
Und ich bin in Südtirol den Mendelpass mal mit dem Rad hochgefahren. Und dann kam so eine Horde Porsche 911 mir in die Quere. Also die haben mich dann überholt. Ich bin da auch ganz normal auf der Straße gefahren. Und die haben alle auf meiner Höhe so richtig Vollgas gegeben, absichtlich, und waren super eng an mir dran. Das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich, dass ich mich von diesem Wagen distanziert habe. Muss ich leider ehrlich sagen. Also okay, seitdem ich habe überhaupt kein Interesse mehr und für dieses Statussymbol der deutschen Autos und greife lieber zum Rennrad.
Jetzt hast du Sport eingebaut, dann brauchen wir keine Fragen mehr.
Sehr gut. Evergreen oder Exit?
Oh. Ah, das ist jetzt für euch als Startup natürlich hochrelevant, die Frage. Ne? Also jedenfalls, ihr habt jetzt keine Investoren, aber ne, die werden natürlich eher an einen Exit denken.
Ich würde Exit sagen. Warum? Weil ich vermute, wenn wir so weitermachen und ein richtig geiles Produkt bauen, auf dem Weg sind wir gerade, davon bin ich überzeugt, dass dann andere Unternehmen auf uns aufmerksam werden und dann ist es ja in der Softwarebranche oftmals üblich, dass dann irgendein Master Data Management System oder ein PIM-System vielleicht sogar, die ja diese Probleme in ihrem Bauch haben, sagen, Mensch, das wären doch komplementär geile Services, die will ich jetzt für mich haben und dann zuschnappen. Und das wäre für mich der Beweis, wir haben ein Produkt gebaut.
Okay.
Netflix oder YouTube? Ganz klar Netflix.
Okay.
Ich bin überhaupt kein, nicht dieser, der bei YouTube verschwindet. Also ich gucke bei YouTube ganz gezielt Videos. Wie wechsle ich meine Fahrradkette? Was sind die neuesten LinkedIn-Hacks im Algorithmus? Wie baue ich mein Titelbild im LinkedIn besser auf? Aber ansonsten Netflix.
Und Vidcast? Muss ich jetzt mal fragen, neugierig natürlich?
Nee.
Auch nicht.
Nur Podcast. Okay. Also nur aufs Ohr. Ja. Morgens, wenn ich mich fertig mache, auf dem Rennrad, im Büro, zu Hause auf der Rolle, höre ich ganz viele Podcasts.
Ja.
Oder eben im Auto, wenn ich zum Beispiel von Oldenburg nach Münster fahre.
Ja, okay. Ja, klar, ne?
Aber und dann kein Video.
Okay, weil das ist schon einfach, das darf man so sagen, im Moment ein ganz klarer Trend, dass aus Podcasts Vidcasts werden. Wir sind ja hier auch auf YouTube, ne? Und das ist schon etwas, was anscheinend normal geworden ist.
Der Trend ist an mir vorbeigegangen.
Ja, okay, interessant. Also ganz klar Netflix.
Influencerin cool oder cringe? Tja, ich würde eher sagen cringe. Ein bisschen ja cool, weil wir ja bei LinkedIn eben auch über meinen Account versuchen, Content Marketing und über unsere Themen, unsere Botschaften zu bringen. Und ich hoffe, so ein Müh als Influencer wird man dann ja vielleicht auch schon wahrgenommen bei LinkedIn. Deswegen kann ich es ja nicht komplett cringe finden.
Ja, aber ich weiß, was du meinst, aber das ist ein Personal Branding. Das ist vollkommen in deinem Sinne.
Ja.
Aber du denkst jetzt so an die hauptberuflichen InfluencerInnen. Das findest du ja cringe, ne?
Ja, weil ich es auch überhaupt nicht mag, so absolut sich in den Mittelpunkt zu drängen und so, sondern ich liebe es, über das Thema Daten zu reden. Ich liebe es, Leuten zu helfen, Klarheit darüber zu gewinnen. Ja. Das macht mir Spaß, aber für mich sind die Leute, denen wir helfen, die sollen im Mittelpunkt stehen, weil die wollen ja einen geilen Job in dem Unternehmen machen und sollen die Helden der Geschichte sein. Wir sind ja hoffentlich nur die Mentoren und Helferlein, die dabei helfen.
Jetzt haben wir 6, wie viel haben wir? 5 haben wir gehabt, ne? Komm, dann schaffen wir, also 2 schaffen wir noch. Du bist ja hier fix unterwegs.
Geld oder Macht? Ich würde auf jeden Fall Macht sagen. Ich würde total gerne Sachen verändern, Sachen beschleunigen. In Deutschland vielleicht auch mehr wie ein Startup denken, das Glas nicht immer halb leer, sondern auch mal halb voll sehen, sich mal was trauen, mutig zu sein. Wir räumen ja die Daten in der Privatindustrie auf. Wir haben aber auch einen Auftrag vom Land Niedersachsen bekommen, bei der Registermodernisierung zu helfen, dem wichtigsten Thema das Fundament ja auch herzustellen, um in Deutschland zu digitalisieren. Und das ist wirklich erschreckend. Es ist völlig erschreckend, woran das scheitert. Wir Software läuft, wir könnten sofort loslegen, wir kriegen nur keine Daten. Weil Verhinderer, Bremser, Datenschützer, Datenschutz, total wichtig. Aber das ist völlig überdimensioniert. Deswegen würde ich total gerne Macht haben und was verändern. Mhm. Und meine Freundin, die auch noch Lehrerin ist und ich sehe, was im Bildungssystem auch noch alles verbessert werden könnte.
Eine machen wir noch.
Tech oder Sales? Oh, miese Frage. Oh, die Frage stelle ich mir jede Woche aufs Neue. Oh.
Ja, tja. Das kann auch eine Momentaufnahme dann sein, ne?
Ja. Das ist ja, dann würde ich sagen, diese Woche Sales hat richtig Spaß gemacht. Aber wirklich, das kannst du direkt in Oldenburg anrufen, werden die alle bestellt. Ich liebe es total, Data Science zu machen, in die Daten zu labeln, über Algorithmen nachzudenken. Aber das ist für den Kopf die absolute Grätsche. Das, ich weiß nicht, ob man es beschreiben kann, aber den ganzen Tag Discovery Calls zu machen, also die Probleme des Kunden zu verstehen und danach wieder labeln und Algorithmen auswählen zu müssen, das ist so. Ne, da für das eine braucht man die linke Gehirnhälfte und das für das andere gefühlt die rechte. Das kann ich nicht über lange Zeit hinkriegen. Aber ich finde beides geil.
Ja. Und du meintest ja eben auch schon, es ist total nützlich, dass du aus dem Tech-Bereich kommst und ein ganz klares Verständnis hast fürs Thema und natürlich auch für euer Produkt und für die Technik dahinter. Das hilft natürlich im Sales. Das heißt, es ist wirklich eine Momentaufnahme. Du musst dich wahrscheinlich immer wieder einlassen. Vielleicht gar nicht so krass hands-on selber sein, aber mit den Leuten, die bei euch Tech machen, sehr eng im Austausch bleiben. Ne?
Ja, ich habe mich da letztens mit dem ETIM-Deutschland-Vorsitzenden auch mal ganz intensiv zu ausgetauscht. Und wir haben dann so gesagt, ja, wenn man dann so bei Leuten, die über KI reden, mal ein bisschen tiefer bohrt, dann merkt man relativ schnell, ob die wirklich Ahnung von Daten und KI haben oder nicht, ob sie überhaupt schon mal Daten gelabelt haben in ihrem Leben oder nicht.
Ja.
Und da denke ich, okay, wenn dann einer versucht, bei mir zu bohren, der kann gerne lange bohren, ich habe da Bock drauf. Ich sag dann auch irgendwann, wenn ich, kann ich nicht zu sagen, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber ich kann dann auch mal, wenn der irgendwie unangenehm bohrt, kann ich auch mal ein bisschen zurückbohren und dann merkt man so, oh, der hat doch Ahnung, wovon er redet. Ich höre, das ist nicht der typische Sales-Typ, der gar keine Ahnung hat.
Ja, okay. Ja, lass uns ein bisschen mit dem Ausblick noch weitermachen. Wir haben jetzt eben gerade gehört, Datenschmiede als Name bleibt erstmal bestehen. Okay.
Ja.
Vielleicht nicht in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren. Irgendwann gibt es ja auch einen Exit, hast du gesagt.
Nicht, dass Christoph und Raphael das falsch verstehen.
Nein, aber das ist also natürlich Zukunftsmusik. Worauf freust du dich denn vielleicht unmittelbar dieses Jahr? Was kommt da auf euch zu?
Ich freue mich total, dass wir aktuell 2 neue Mitarbeiter suchen. Mhm. Ich weiß
für welche Bereiche kannst
Data Science.
Weil vielleicht hören jetzt welche
genau, dazu. Genau, auf jeden Fall für den Bereich Data Science. Genau die Produkte, diese Experimente, dieses Sparring, was ich so liebe bei uns im Team. Ja. Mich da zu entlasten, dass ich immer noch gerne dabei sein möchte und will, aber perspektivisch da Leute, die es noch besser können
als ich. Also gerne auch seniorigere Data Scientists, die
auch schon ein paar Jahre. Genau, wir haben sogar einen seniorigen im letzten Jahr angestellt mit Fatih Inel. Der witzigerweise meine Masterarbeit damals betreut hat, also mir das auch ein Stück weit beigebracht hat.
Wow.
Ja, das total ist aber geil, dass wir den für die Geschichte begeistern konnten. Mhm. Da freue ich mich total drauf und dann merke ich einfach, wie sehr dieses Thema 3W, Positionierung der Unternehmung, Datenschmiede hilft. Fokus. Und ich freue mich total, dass wir ein Produkt bauen, weil wir es aktuell schaffen, es mehrfach zu verkaufen, das gleiche Stück Software, was wir dann nur für den Kunden im Onboarding leicht anpassen. Mhm. Da habe ich total Bock drauf, weil die Geschichte, das macht einfach super viel Spaß und ich freue mich, da weiter dran zu arbeiten.
Ja, also das Product Market Fit, du meintest eben, ihr schmeckt da so.
Genau.
Wie seid ihr so dran, dass das dieses Jahr wirklich materialisiert, dass ihr wirklich am Ende des Jahres sagen könnt, okay, Product Market Fit, Haken.
Wenn dann so richtig die Welt über uns zusammenbricht, weil die Kunden wollen und wir kommen mit dem Liefern nicht hinterher. Mhm. So, und wenn ich nicht mehr über Product Market Fit nachdenke, sondern du anrufst und ich sage, Bernhard, ich weiß nicht, wann wir sprechen können, melde dich in 2 Monaten nochmal.
Ja.
Also,
das erwartet euch.
Da freue ich mich total drauf.
Dieses Jahr, da freust du dich drauf. Und ganz kurz, die 2 Menschen, die ihr sucht, das sind beides Data Scientists.
Genau. Okay. Mhm. Und dann wahrscheinlich Richtung Q3, Q4, dann, ne, wenn die ganzen Data Scientisten coole Features sich überlegt haben, dann muss man es ja auch noch ins Produkt vernünftig einbauen. Dann braucht Christoph in der Produktentwicklung, in der Softwareentwicklung nochmal Unterstützung.
Mhm. Und Raphael, um den auch nochmal kurz reinzuholen, den wir letzte Mal ja mit im Interview hatten, was ist seine aktuelle Rolle? Was macht er in erster Linie?
Der betreut alle unsere Kundenprojekte, ist ein überragender Projektmanager. Alle Stakeholder dann im Kunden zusammenzuholen, die Data Scientisten, die Softwareentwickler im Team zu koordinieren, macht bei uns die Finanzen, die internen Prozesse, unseren Scrum-Prozess.
Okay.
So, er schafft Strukturen. Er liebt Strukturen und schafft sie auch.
Ja.
Und zwingt mich auch öfter mal, sie einzuhalten, wenn ich mal wieder der Freigeist sein will, was aber auch super ist.
Und das
ist also dann der, ich sag mal, irgendwann hat mal auch, ich glaube, ein Kunde sogar gesagt, ja, wenn der Kruse dann im Vertrieb wieder zu viel verspricht oder bevor er zu viel verspricht, ziehst du ihn einmal kurz ein bisschen zurück und sagst so ein bisschen weniger, bitte.
Okay.
Und das ist echt ein gutes Momentum. Und dann Christoph mit seiner super ruhigen, besonnenen Art, der dann technisch drauf guckt und sagt, kriegen wir hin, so und so machen wir das.
Ja, aber er ist nicht Customer-Facing, Christoph.
Genau.
Ja,
okay. Ja, also in den Projekten holt Raphael ihn dann rein, wenn es an die API geht, dann spricht er mit den Technikern und dann, klar, auf jeden Fall.
Okay, sehr schön, klasse. Hast du für uns noch mal so fernab von den Themen, die wir heute besprochen haben, noch eine Sache, die du teilen möchtest mit allen da draußen, vielleicht eine Herzensangelegenheit, gerne jetzt zum Abschluss?
Beim Thema KI und Daten sind es zwei Herzensangelegenheiten. Schafft Klarheit, beschäftigt euch richtig detailliert mit den Sachen, krempelt die Ärmel hoch und fangt einfach mal an und macht. Und nicht nur ewig lange reden, PowerPoints bauen, Data Catalogs pflegen. Einfach mal machen und anfangen.
Mega, super, danke dir. Und damit du deinen Pulli auch mal tauschen kannst, haben wir dir was mitgebracht. Guck mal hier.
Oh, stark. Das ist ja
meine
geil.
Meine Alternative, ein anderer Pulli mal.
Vielen lieben Dank, Bernhard. Aber wir haben ja schon rausgefunden, dass der gleiche Hersteller.
Ja, witzigerweise.
Geil. Gute Qualität, ja, kann ich bestätigen. Vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne. Danke, dass du da warst und komm gut zurück.
Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Bernhard.